In der neuen Folge von Der Audiobeweis sprechen wir mit unserem zugeschalteten Gast, dem Nationalteam-Torhüter Alexander Schlager, über sein Erlebnis bei der Weltmeisterschaft und seinem Wechsel zu Werder Bremen. Und dann sprechen wir noch mit Sky-Kommentator David Eder und unserem Transfer-Insider Erik Niederseer über das anstehende WM-Finale.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Audiobeweis, WM-Spezial. Wir freuen uns sehr, heute über das WM-Finale Spanien gegen Argentinien zu sprechen. Und ich freue mich sehr auf meine heutigen Gäste, und zwar Alexander Schlager, den Nationalteam-Torhüter, der uns zugeschaltet ist.
Und hallo, servus.
Hi Alex und Sky-Kommentator David Eder. Hi David.
Schön dabei zu sein, hallo.
Ja, freut uns, dass wir diesen Tag, diesen Morgen heute gemeinsam starten können. Und Alexander Schlager, vor allem, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute zugeschaltet sind bei uns. Das ist natürlich möglich, heute mit den neuen Medien. Sie gerade im Uber, wo sind Sie denn gerade? Holen Sie uns ab.
Also ich sitze gerade im Uber am Weg durch Wien zu einer Taufe. Deswegen ergibt sich perfekt. Wir haben jetzt genügend Zeit, dass wir da quatschen können.
Also sozusagen noch nicht in Bremen, vernehme ich. Wie geht's Ihnen denn? Sie haben auf der Überholspur gelebt in den letzten Wochen. Haben Sie das alles schon verdaut?
Ja, es ist natürlich schon alles sehr schnell gegangen. Vor allem nach der WM mit der Heimreise, das war ja auch schon anstrengend, war Jetlag etc. Und dann ist irgendwie schon so diese schon zukunftsträchtige Entscheidung angestanden. Und ja, ich bin jetzt sehr, sehr glücklich. Das sieht man einfach mal wieder, was im Leben möglich ist und wie schnell es im Fußball gehen kann. Und ja, deswegen freue ich mich sehr auf alles, was kommt.
David, bei dem, was du von Alexander Schlager in den letzten Wochen so mitbekommen hast, hättest du erwartet, dass seine Reise sich so entwickeln wird, bei dem, was wir letztes Jahr von Salzburg von ihm gesehen haben?
Ja, ich glaube, das hat mit Salzburg relativ wenig zu tun. Also Alexander Schlager steht ja dafür, dass er seine Leistung immer abgerufen hat im Nationalteam, auch wenn es im Club mal schwieriger war. Und es war schwierig in den vergangenen Jahren. Ich war etwas überrascht, dass der Transfer jetzt doch schon relativ kurz nach der WM zustande gekommen ist. Wenn du gute WM spielst, dann hast du natürlich auch mehr Interessenten. Also deswegen auch die Frage, das würde mich interessieren, warum so früh die Entscheidung für Werder Bremen? Oder gab es auch die Überlegung, vielleicht noch abzuwarten? Weil hätte ja auch ein anderer Club noch Interesse zeigen können.
Also prinzipiell muss man sagen, es hat vielleicht von außen sehr schnell alles gewirkt, aber es waren ja im Hintergrund die Gespräche schon ein bisschen länger. Ja, prinzipiell war es eigentlich so, weil ich mich bei Werder Bremen vom Erstkontakt einfach perfekt aufgehoben gefühlt habe. Es ist dann natürlich so gewesen, dass durch die Spiele bei der WM der ein oder andere Interessent dazukommen ist. Und da ging es dann eher darum, es war eine Grundsatzentscheidung, okay, was möchte ich? Und wie gesagt, bei Werder habe ich einfach vom ersten Moment das Gefühl gehabt, dass es perfekt passt. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ich jetzt Teil davon sein darf.
Aber holen Sie uns da vielleicht auch ein bisschen ab zu dieser Entscheidung. Warum hat dann so viel für Werder Bremen und für die deutsche Bundesliga gesprochen? Was
also
waren die
erstmal Gründe? Muss ich sagen, wenn man die Möglichkeit hat, in eine Top-5-Liga zu gehen, dann ist der sportliche Anreiz einfach schon mal riesig. Und zweitens war es die Personen, die einfach bei Werder arbeiten, die mit mir eigentlich fast täglich schon im Austausch waren und mir das Gefühl gegeben haben von einer riesengroßen Wertschätzung und wie gern sie mir einfach bei dem Projekt dabei hätten. Und ja, und ich habe das beim ersten Gespräch schon gemerkt, da war wirklich über einen Dortmund-Trainer, der auch noch eine ausschlaggebende Personalie war, wo ich einfach vom ersten Moment das Gefühl gehabt habe, boah, das passt perfekt. Da kann ich mich richtig gut entwickeln. Der familiäre Club, die Fans im Hintergrund, auch das traditionsreiche Leben in Bremen. Ich habe da natürlich mit vielen Spielern gesprochen, die Bremen Vergangenheit haben. Und alle haben sehr, sehr über den Verein geschwärmt. Und deswegen war es am Ende des Tages vom Gesamtpaket einfach passend für mich.
Wir haben, Alex, auch unserer Community auf Social Media gesagt, dass Sie heute da sein werden. Und da kamen einige Zuschauerfragen, unter anderem auch die Frage, ob Sie die Nummer 1 sein werden in Bremen. Von Hecki 10 interessiert uns natürlich auch alle. Wie hat die Kommunikation dahingehend stattgefunden?
Es war eigentlich ganz einfach. Der Trainer dort hat sie jetzt, glaube ich, in der letzten Woche in einem Pressetermin auch gesagt. Und genau so hat es mir auch kommuniziert. Ich bringe ein Profil mit, das sie brauchen. Und gleichzeitig kann man keine Spielzeit garantieren. Wir sind auf einem Niveau, wo alle sehr, sehr gut sind. Der andere natürlich durch die Vergangenheit, durch das, dass er letztes Jahr schon dort war, vielleicht den kleinen Bonus hat. Aber ja, wenn ich mir Leistung bringe, auch dementsprechend belohnt werden oder belohnt wird. Und ja, genau, deswegen habe ich einfach die sportliche Challenge gesehen. Also es ist jetzt nicht festgelegt, wer ist eins, wer ist zwei. Ich gehe davon aus, dass jetzt am Anfang sicher mal eine finden muss. Aber ja, wie gesagt, ich bin eigentlich mehr froh, Teil darüber, dem Verein zu helfen, sich zu stabilisieren. Und darüber hinaus wird man sehen, was passiert. Es geht ja eh schnell.
Wer waren denn die hauptsächlichen Einflüsterer? Ich kann mir vorstellen, Zlatko Inusovic, dann natürlich die ÖFB-Teamkollegen, Friedel, Schmid, Grüll. Darüber hinaus der Teamchef natürlich auch wichtig. Also sie wollen ja im Nationalteam logischerweise Nummer eins bleiben. Dafür ist Spielpraxis nicht so unwichtig. Also ja. Wie intensiv auch der Austausch mit Ralf Rangnick und mit dem Trainerteam?
Also prinzipiell haben wir natürlich mal mit denen unterhalten, die was mit denen ich bei der WM war. Also Friedi, Romano, Armin Grüli habe ich mal geredet. Ich habe mit Marko Arnautović geredet. Und dann, was noch so ein bisschen in die heißere Phase gegangen ist, habe ich natürlich einen Trainer auch angerufen, weil da waren wir schon wieder zu Hause und ihm auch um seinen Rat gefragt. Und er hat mir eben auch nur bestätigen können, dass der Verein fantastisch ist. Die Leute, die dort arbeiten, sehr, sehr gut den Job machen. Und ja, deswegen hat es dann einfach, war das eigentlich nur mehr Bestätigung für mich.
Also gutes Gefühl bekommen von allen Seiten, vernehme ich da jetzt. Ist dieser Kampf um Platz 1 etwas, was Sie auch als Challenge gerne annehmen? Oder war das für Sie auch etwas, wo Sie dann kurz überlegt haben, ob Sie diesen Schritt machen, was Sie vielleicht auch davon abgehalten hätte?
Natürlich habe ich mir überlegt. Also ich habe mir viel Gedanken dazu gemacht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Vom ersten Moment an, ich habe ja gewusst, wer dort ist, auch im Tor. Und ich habe gewusst, dass das ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Ja, der sportliche Reiz, die sportliche Challenge ist natürlich was, nach dem ich suche. Und deswegen, ja, gehe eigentlich ganz entspannt rein. Ich möchte mal ankommen, möchte die Leute kennenlernen, den Club kennenlernen, die Atmosphäre aufsaugen und in erster Linie mal mithelfen, dass, ja, sie stabiler sind wie letzte Saison. Und darüber hinaus wird man eh sehen, was passiert. Aber ich bin eher so der Meinung oder ich gehe eher so mit dem Mindset dahin, dass ich mir denke, so, ich probiere es, ich gebe mein Bestes. Und dann werden wir einfach am Ende des Tages sehen, wo die Reise hinführt. Aber ich bin davon zu 100% überzeugt, dass ich bei einem richtig guten Verein untergekommen bin.
Ja, und das ist ja klarerweise jetzt eben auch ein Schritt in eine Top-5-Liga, etwas, was wahrscheinlich auch auf der Bucketlist dann immer steht für einen Profi. Was natürlich aber auch klar ist, ist, Sie sind jetzt noch in Wien, also es geht dann wahrscheinlich bald nach Bremen, dass Sie Ihre Heimat verlassen, also Salzburg. Ja. Wie schwer ist dieser Schritt gefallen?
Ja, es war ja natürlich so, die letzten Jahre waren jetzt schon sehr, sehr intensiv, sage ich mal. Die haben sehr, sehr viel Kraft gekostet. Vor allem, wenn du so wie ich aus der Stadt kommst, die mit dem Verein auch zu 100% identifizieren kannst, da aufgewachsen bist, alle Leute kennst. Und ja, deswegen sehr, sehr intensiv. Und es war dann schon so, dass ich letzte Saison schon ein bisschen gemerkt habe, dass der Verein natürlich auch in eine andere Richtung sich bewegen möchte, was meine Personalie betrifft. Und ja, ich habe nur ein Jahr Restvertrag gehabt und deswegen war es dann eigentlich so, dass wir eine gute Lösung gesucht und gefunden haben zum Glück. Und ja, drückt trotzdem die Daumen, dass der Verein einfach wieder in die Spur findet, wo sie hingehören. Und da arbeiten ganz, ganz viele fantastische Leute und der Mannschaft vor allem. Und ja, deswegen ist jetzt schon sehr aufregend, sage ich jetzt mal, das erste Mal weg. Aber ich freue mich ja sehr auf das, was kommt.
Das finde ich schon spannend. Also die Entscheidung für Werder Bremen war offensichtlich eine leichte, aber es war anscheinend auch nicht so schwierig, sich gegen Salzburg zu entscheiden in dieser Phase. Gab es einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, das große Glück ist hier nicht mehr zu finden in Salzburg, also die großen Erfolge, die man sich natürlich gemeinsam erhofft hat, erwünscht hat. Gab es eine bestimmte Phase, wo Sie gespürt haben, okay, auf lange Sicht, da muss nochmal ein Wechsel kommen?
Es war eher der Moment jetzt, weil ich sage, im zarten Alter von 30, mit der WM, man hat im Fußballleben, gibt so gewisse Möglichkeiten, so gewisse Punkte, wo einfach alles perfekt zusammenläuft. Und man arbeitet tagtäglich dafür, oder ich habe tagtäglich dafür gearbeitet, dass der Moment kommt. Und wenn er dann da ist, dann ist es schon eine gute Möglichkeit, einfach auch die Möglichkeiten zu nutzen. Und wenn man eben, so wie ich bin dann schon sehr getrieben davon, dass ich erfolgreich sein will und dass ich auch Schritte machen will, mich entwickeln will. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass das alles so passiert ist und letztendlich auch stolz auf das, dass ich die letzten Jahre einfach immer dranbleiben bin, Gas geben habe, weiter versucht habe, mich zu entwickeln. Und ja, und deswegen sehr, sehr stolz auf das, wie das jetzt alles gelaufen ist.
Ja, Sie können auch sehr stolz sein. Also Sie sind auch ein Typ, der immer sehr akribisch ist. Also es freut, glaube ich, ganz Österreich, dass Sie auch solche Schritte gemacht haben. Vor allem auch dem, nach dem, was in den letzten Wochen von Ihnen zu sehen war. Ganz kurz noch eine Frage zu Salzburg, bevor wir dann auf die Weltmeisterschaft mit Ihnen blicken, wo Sie natürlich auch die besten Einblicke geben können. Sie waren ja jetzt irgendwie so ein bisschen ein Troubleshooter in den letzten Jahren. Als Sie zu Salzburg gegangen sind, haben Sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es so sein wird. Sind vom LASK weggegangen zu Salzburg, Serienmeister. Und dann kam diese Zeit bei Salzburg, bei der es eben nicht so einfach war, mit Salzburg auch keine Titel dahingehend dann geholt. Wie ist das für Sie persönlich, jetzt wegzugehen ohne all dem? Ist das schwierig? Bleibt das so ein bisschen ein blinder Fleck? Oder können Sie das auch gut verarbeiten?
Teils, teils, weil ich sag, wenn man in diese Saisonen drinsteckt, dann muss ich schon sagen, dann war es nicht leicht. Und vor allem, weil man auch weiß, irgendwie für was der Club in Salzburg steht und wie das die letzten Jahre war. Aber die Situation war halt auch so, dass einfach das gesamte Konstrukt sehr, sehr schwierig war. Und deswegen auch, wir haben sehr wenig Stabilität gehabt. Und wenn du dich da drin befindest, dann er braucht schon sehr, sehr viel Sicherheit, dass du konstant Leistung bringen kannst. Und ja, es ist natürlich jetzt so im Nachhinein, dass es mir nicht recht ist, dass wir gar nichts geholt haben in die 3 Jahre, wo ich jetzt dort war, weil das hat sich absolut keiner verdient. Es sind sehr, wie ich vorher gesagt habe, sehr, sehr viele unglaublich gute Leute dort, die mit ihrem Leben arbeiten. Und ja, und da tut es mir halt in erster Linie weh, dass wir sie für das nicht belohnt haben, vor allem mit den Möglichkeiten. Aber es ist wie im Leben, man muss nach vorn schauen. Und das mache ich jetzt und deswegen ja, freue ich mich auf das, was kommt.
Absolut. Und eine Sache, die ja definitiv in den letzten paar Wochen passiert ist, ist, David, du hast das auch mitbekommen, die unfassbar positiven Rückmeldungen, die es gab zu Alexander Schlager und ihren Leistungen, die sie gebracht haben bei der Weltmeisterschaft. Also das war, finde ich, sehr auffällig. Wie war das für Sie persönlich, das alles so mitzubekommen? Ja, die positiven Rückmeldungen um Ihre Person und um Ihre Leistung.
Also ich muss sagen, in erster Linie bin ich stolz auf das, dass wir im Gesamten, finde ich, eine sehr, sehr ordentliche WM gemacht haben. Es war für alle das erste Mal, das haben wir auch gemerkt. Es war ein riesiges Turnier. Die Vorfreude war riesig, aber die Anspannung natürlich auch. Und persönlich muss ich sagen, wie gesagt, freut es mich sehr, dass ich es hingebracht habe. Vor allem aus sportlich nicht immer einfachen Zeiten, mich trotzdem am Punkt X hinzurichten. Ich habe natürlich das Umfeld dort beim ÖFB, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle. Das gesamte Team, das Torwart-Team, die anderen Torhüter, wir sind eine unglaublich gute Gruppe, wo es sehr, sehr einfach ist, am Peak zu performen. Ich glaube, das merkt man auch durch das, dass egal wer dann immer irgendwo zum Einsatz gekommen ist, auf der Torhüterposition hat immer seine Leistung gebracht. Und das spricht immer dafür, dass das Umfeld sehr, sehr gut ist und dass sich jeder sehr sicher fühlt und auch ganz klar mit einem kommuniziert wird. Und ja, deswegen freut es mich einfach sehr, dass ich da ein bisschen meinen Stempel aufdrücken habe können. Und ja, war natürlich eine fantastische Zeit.
Ja, und ich glaube, Sie können sich jetzt auch darauf freuen, dass Sie sich noch mehr auch im Club auf die eigene Leistung konzentrieren können und weniger als Krisenmanager auftreten müssen. Ich meine, Sie waren ja doch einer, der dann immer, wenn es schwierige Phasen gab, sich hingestellt hat und die Dinge eingeordnet hat. Wie wichtig ist vielleicht auch dieser Aspekt für Sie, dass es wirklich auch um Ihre Leistung für die Mannschaft geht, für den Club und nicht mehr so sehr drum, nach außen immer zu vertreten, warum manche Dinge nicht so gut funktionieren, wie erwartet?
Ja, das ist natürlich ja schon ein Traum, muss man sagen, wenn man so den Fokus auf das behalten kann. Und ja, einfach auch die Dinge rundherum so gut moderiert werden, dass einfach diese Dinge gar nicht aufkommen. Deswegen ist es als Spieler, wie ich gesagt habe, in dem Umfeld sehr, sehr einfach, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die was einfach für einen selber wichtig sind. Und in dem Sinne auch dem Team zu helfen, dass es sportlich einfach auch gut läuft. Und ja, war eine gute Zeit.
Ich habe einen Moment in Erinnerung, wenn ich an die Weltmeisterschaft denke, was Sie, der Sie betrifft, der ganz oben steht bei mir. Können Sie sich vorstellen, welchen ich meine?
Ich gehe davon aus, dass die Elfmetersituation ist.
Ja, richtig. Bitte erzählen Sie uns, was da in Ihnen vorgegangen ist, als Messi den Elfmeter gegen Sie verschossen hat.
Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mental auf dieses Spiel vorbereitet, und zwar schon Tage davor, dass ich mir immer wieder durchgegangen bin und gesagt habe, mir ist es egal, ob da jetzt Argentinien, ob da jetzt der Messi, ob da jetzt der Ronaldo, ob da jetzt der Neymar, ob da jetzt die Topstars der Welt gegenüberstehen. Ich behandle dieses Spiel ganz neutral, wie wenn ich einfach gegen einen sehr guten Gegner spiele. Und deswegen hört sich's unspektakulär, aber ich habe nicht einmal den Gedanken gehabt, dass da jetzt der Messi gegenübersteht. Wir haben mich einfach auf die Situation vorbereitet, und das haben wir im ganzen Torwartteam gemacht, einen Tag davor. Was tun wir, wenn die Situation eintrifft? Wie kann man vielleicht ihn verunsichern? Und ja, dass das natürlich in der Situation so aufgeht, ist krank. Es war die Situation, der Elfer geht vorbei, der David springt dann auf mich zu, und mir ist ehrlich kurz 2-3 Sekunden voll schwindelig gewesen, wo ich mir dachte, boah, jetzt haut's mich gleich um. Aber es hat sich dann relativ gut wieder gelegt.
Ja, war schon eine tolle Situation. Ist das dann trotzdem, wenn ein Messi so am Elferpunkt vor einem steht, was anderes als bei anderen Spielern? Hat der wirklich eine andere Ausstrahlung? Oder wie Sie gerade gesagt haben, ist das dann wirklich so, als würde jeder andere vor einem stehen?
Das Orge ist irgendwie, jetzt im Nachhinein ist es natürlich was ganz Besonderes, weil die ja sehr, sehr viel Leute, oder wir reden sehr, sehr viel Leute drauf an. Ich habe ein unglaublich cooles Foto, so aus der Vogelperspektive, wo er am Elfmeterpunkt sozusagen schießt und ich dorthin hüpfe. Also es sind natürlich Momente, wo du im Nachhinein erkennst, boah, das war schon sehr besonders. Aber in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, habe ich es gar nicht so richtig realisiert, sondern da war es eher so ein Abarbeiten von einer Checklist. Was machst du jetzt, damit die höchste Wahrscheinlichkeit hast, dass der Ball nicht reingeht, so.
Spannend. Wenn Sie jetzt, also ich habe jetzt gesagt, was der Moment war, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, wenn ich an Sie denke, wenn Sie persönlich an die WM zurückdenken, also wir haben ja gesehen auf Social Media viele der Spieler, die dann emotionale Postings auch abgesetzt haben, auch nach dem Ausscheiden gegen Spanien hat man gemerkt, wie emotional das die Spieler berührt. Was bleibt Ihnen am meisten in Erinnerung von dieser Reise-Weltmeisterschaft?
Also das erste ist mal, der Trainer hat jetzt uns so ein Video geschickt, was uns davor gezeigt haben, bevor wir zur WM geflogen sind. Da hat das Videoanalyse-Team oder der Co-Trainer so ein Video zusammengeschnitten, wo die Spieler mit einer unglaublich coolen Hintergrundmusik und unglaublich coolen so Quotes als Kinder gezeigt haben. Teilweise auch Videosequenzen von Spielerligaspielen etc. Und dann so der Weg zum Nationalteam ins WM-Stadion. Und ich habe jetzt vor 3-4 Tagen das Video gesehen, wo der Trainer hat uns eben nur mal aufs Handy zugeschickt. Und ich bin auf der Couch gesessen und ich da cool an die Tränen. Also da sind die ein oder andere Träne runtergekullert, weil es einfach so viel bedeutet. Und das war schon bevor wir zur WM geflogen sind, ein besonderer Moment, wo dir einfach so bewusst wird, so, boah, im Leben ist alles möglich und ich sitze jetzt da und habe die Möglichkeit fürs Land eine WM zu spielen. Und dann muss ich sagen, das erste Mal in San Francisco, wo du rausgehst zum Einlaufen und diese Dimension erkennst, das ist schon, das wird für immer hängen bleiben. Also da kriege ich heute noch Ganzlhaut am ganzen Körper.
Also diese Reise, das merkt man ja bei allen Spielern, jetzt auch bei Ihnen, wenn man zuhört, ist eine ganz besondere. David, wenn man aber aktuell so ein bisschen die Medien verfolgt, wir wissen, das Finale steht an mit Argentinien gegen Spanien. Und man liest dann oft, Österreich ist ja nur, hat ja nur gegen die beiden Finalisten verloren. Ja. Findest du, dass sich diese Reise der Weltmeisterschaft ein bisschen schön geredet wird dadurch? Oder findest du, dass die Performance von Österreich am Ende des Tages eine gute war?
Ich verstehe beide Seiten ein wenig. Ich finde die Einordnung auch schwierig. Ich hätte wahnsinnig gerne gesehen, dass Österreich in der K.O.-Phase gegen einen Top-Gegner spielt, der halt nicht Spanien oder Argentinien heißt. Also gegen eine Mannschaft vielleicht eine Kategorie drunter, nimm Ecuador, nimm Kolumbien, nimm vielleicht auch die Belgier, immer noch Top-Teams. Aber da hätte ich gern gesehen, was die Österreicher leisten können. So ist es halt schon schwierig einzuordnen. Also die Spanier muss erstmal wer schlagen, ganz ehrlich. Das ist die Realität. Und das hat mich auch nicht überrascht, dass sie so aufgetreten sind. Wurden ja auch von vielen nicht so als Top-Favorit gehandelt vor dem Turnier. Das hat mich ein bisschen gewundert, um ehrlich zu sein. Das ist alles aus einem Guss. Das ist so schwierig, sie kontrollieren das komplette Spiel. Und das Minimum, was man sich vorgenommen hat, die Gruppenphase zu überstehen, das haben sie ja geschafft. Also das ÖFB-Team erreicht. Deswegen, ja, finde ich die Kritik zwar inhaltlich nachvollziehbar, man darf nicht vergessen, ganz wichtiger Spieler Christoph Baumgartner hat gefehlt, der gerade fürs Anlaufverhalten elementar ist für diese Mannschaft. Also wenn dann Leute sagen, sie haben den Stil nicht so durchgezogen, liegt das natürlich schon auch daran. Ja, aber ich glaube, das kann Alexander Schlager selber am besten einordnen, wie viel vielleicht gefühlt noch mehr möglich war, was die Leistungen anbelangt, wie weit man weg war vom Optimum oder wie nah man dran war.
Es ist tatsächlich auch schwer, weil man natürlich am Ende, das sage ich nicht, was passiert wäre. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass du bei so einer WM, wenn du was Außergewöhnliches erreichen willst, jeder Einzelne, und das sieht man jetzt auch beim Spanien, muss am absoluten Peak sein. Es muss jeder ja das maximale Leistungspotenzial, was in einem drinsteckt, ausschöpfen, damit du überhaupt irgendeine Möglichkeit hast, gegen irgendein Top-Team dort in einem K.O.-Spiel zu gewinnen. Und am Ende des Tages weiß ich trotzdem nicht, dass selbst wenn es so gewesen wäre, wir jetzt gegen Spanien weiterkommen wären, weil sie einfach, und das haben wir auch im Halbfinalspiel gegen Frankreich gesehen, denen ist eigentlich genau gleich gegangen. Und ich bin der Meinung, dass es vielleicht, wenn es um die Art und Weise geht, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich mehr Prozent möglich gewesen wäre. Aber ich sage immer nur, ich finde, wir haben eine gute WM gespielt. Wir haben keine außergewöhnliche WM gespielt. Ich finde aber, wir haben eine gute WM gespielt. Und trotzdem weiß ich nicht, ob es am Endergebnis irgendwas verändert hätte. Und das macht ja genau das Schwierige, damit, dass man das irgendwie einschätzen kann, so wie du es vorher gesagt hast. Aber wenn es was gibt, dann ist es die Erfahrung, die man mitnehmen kann, vor allem was die Zukunft betrifft, weil ich davon ausgehe, dass die Entwicklung für den Verband, für Österreich so ist, dass man einfach nachhaltig bei großen Endrundenturnieren dabei sein oder und das ist, glaube ich, das Ziel und sich darüber hinaus einfach im Bereich entwickelt mit der Erfahrung dazu, Turniererfahrung, dass es dann einfach Stück für Stück immer weitergeht. Und wenn wir der Startschuss dafür sind, dann ist es ja auch wunderschön, wenn Österreich nachhaltig davon leben kann und die Erfahrungen mitnehmen kann. Und deswegen, glaube ich, gibt es unglaublich viel Positives, das man mitnehmen kann. Und genau so sehe ich das und da lasse ich mir auch nichts anderes erzählen.
Das glaube ich nämlich auch. Das ist der entscheidende Punkt. Du kannst ja nicht mehr verändern, wie es gelaufen ist. Also die WM ist vorbei und man sieht, wo die Grenzen waren. Und jetzt geht es natürlich darum, daraus zu lernen. Also was braucht man gegen Top-Mannschaften, auf die man dann bei einer WM zum Beispiel trifft? Was braucht man aber auch für die Nations League, für kleinere Gegner, wo man auch gesehen hat, dass man vielleicht spielerisch Luft nach oben hat? Also für mich ist das schon auch ein guter Messpunkt zu sagen, wie kann sich die Mannschaft, wie kann sich auch der österreichische Fußball wieder weiterentwickeln. Und deswegen, natürlich geht man jetzt nicht zu WM, um zu sagen, schauen wir mal, wo wir stehen, man will alles erreichen. Aber genau. Das Beste, was du jetzt rausholen kannst, ist natürlich zu sagen, was kann kommen und was sind die nächsten Schritte, oder?
Genau, 100%, genauso sehe ich es auch. Und ich glaube auch, und deswegen habe ich mich ja sehr gefreut, als wir gehört haben, dass der Ralf länger bleibt, weil der ist zu 100%, das weiß ich, der ist so, dass er sich sehr, sehr viele Gedanken darüber macht und eigentlich schon wieder 2, 3 Schritte voraus denkt. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass da einfach die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Und wie gesagt, mit dem positiven Ereignis im Rücken, das eigentlich mehr beflügeln soll. Und ja, und einfach Österreich für die Zukunft einfach richtig gut auf, so wie es jetzt die letzten Jahre schon angefangen hat, einfach nachhaltig auf stabile Beine zu stellen, damit einfach der sportliche Erfolg bei großen Endrundenturnieren immer größer wird.
Absolut. Und wir sind gespannt drauf. Also Österreich definitiv in einer Euphorie. Jetzt ist es so, Sie haben gegen beide Finalisten gespielt. Wir wollen noch kurz einen Ausblick aufs Finale machen. Das Spiel findet morgen statt. Wird wohl eins der größten, wenn nicht das größte Ereignis im Fußball in diesem Jahr werden. Auch mit dieser unfassbaren Halftime-Show, die auch sehr spannend werden wird. Ja. Beide Finalisten kennen Sie. Sie haben beide Finalisten am Platz erlebt. Sagen Sie uns bitte Ihre Einschätzung zu den Kräfteverhältnissen.
Also ich muss sagen, ich würde es Argentinien sehr, sehr wünschen, weil ich einfach vor allem durch das Halbfinalspiel jetzt gegen England, ich weiß nicht, da bin ich vor der Couch gesessen und ich habe mich selber beim Jubeln erwischt, wo sie irgendwie, keine Ahnung, da das so einschießen, weil ich einfach das Gefühl habe, die reißen die mit von der, du spürst es, die haben unglaublich viel Power und es ist geil, aber ich glaube, es wird eng. Bei Spanien ist, was spielerisch betrifft, einfach auf ein unglaublichen Niveau. Die machen schon sehr, 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 sehr viel richtig. Deswegen, auch wenn es meinem Herzen weh tut, würde ich 2-1 für Spanien tippen.
David, wie siehst du das? Gehst du damit?
Ja, ich finde, es ist irgendwie das Duell des besten spielerischen Kollektivs auf Seiten der Spanier gegen das beste emotionale Kollektiv bei den Argentiniern. Oder ist irgendwie eine Glaubensgemeinschaft, alle für Messi und diese Leidenschaft von den Rängen, die auch kommt. Das hat natürlich ganz eigene Wucht. Also emotional, glaube ich, halten es viele mit den Argentiniern aus diesem Grund. Trotzdem für mich tendenziell Spanien der Favorit, weil sie einfach imstande sind, ein Spiel derart zu kontrollieren wie keine andere Mannschaft. Und da muss Argentinien dann trotzdem erstmal die Räume und die Mittel finden.
Ja, wie Sie es jetzt eben Spanien auch gegen Frankreich gezeigt haben, das war ja taktisch eine Meisterleistung. Ja. Alexander, Sie sind angekommen, vernehme ich den Hintergrundgeräuschen. Yes. Ganz kurz noch für Sie, wir haben aus Amerika eine Grußbotschaft für Sie, und zwar von Andreas Herzog. Ach, und in die schauen wir jetzt rein.
Hallo Alex, liebe Grüße nach Wien. Schau, wo wir sind, in Dallas Cowboy Stadium, wo es den Messi fast zur Verzweiflung gebracht hast. Leider nur fast, aber war super bei der WM. Das Gleiche wünsche ich dann natürlich auch für meinen Ex-Verein, für Werder Bremen. Ich drücke da ganz feste Daumen. Alles Gute im Norden Deutschlands und wir sehen, hier wird es voll Daumen. Ist ein super Start, eine richtig kleine, nette Stadt und super Fans. Alles Liebe noch einmal. Ciao, bye bye.
Also so Andreas Herzog, danke Andi nach Amerika. Und Alex, an Sie noch ganz kurz, Finale, können Sie sich anschauen oder viel Wehmut dabei, die Finalspiele?
Schaue ich mir sehr, sehr gerne an.
Ja, wunderbar. Dann Alexander, herzlichen Dank.
Danke.
Alles Gute auf dem Weg nach Bremen.
Für Ihre Zeit, genau so ist es. Und wir freuen uns auf ganz, ganz viele tolle weitere Momente von Ihnen zu sehen und wünschen jetzt einen wunderschönen Abendtag bei der Taufe. So, nachdem wir Alexander Schlager verabschiedet haben, haben wir einen fliegenden Wechsel gemacht und jetzt unseren Transfer-Insider bei uns, und zwar Erik Niederseher. Hallo Erik.
Servus, hi. Hi.
Erik, mit dir dürfen wir jetzt auch ein bisschen plaudern und wollen das Thema Alexander Schlager ein bisschen abnehmen mit dir. Wie überrascht warst du, als Alexander Schlager als Transfer-Insider gewechselt hat von Salzburg zu Werder Bremen?
Ja, grundsätzlich der Verein an sich hat mich überrascht, weil es war, also es hat laut meinen Infos auch Interesse aus der Türkei gegeben. Bremen ist dann doch sehr überraschend gekommen. Ich denke, es ist ein sehr, sehr spannender Wechsel und ich glaube, dass für alle Beteiligten von Vorteil ist, weil ich glaube, bei Salzburg generell der Schritt zu Christian Zawiszycki als Nummer 1 hat sich schon angedeutet. Immerhin hat er bei der Club-WM letztes Jahr schon sehr stark performt und sehr großes Potenzial, glaube ich, angedeutet. Und ich glaube auch, dass für den Alexander Schlager jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen Tapetenwechsel zu vollziehen.
Ja, Zawiszycki, ein sehr junger Torwart, 19 Jahre alt. Wie siehst du ihn bei Salzburg im Tor, wenn wir ganz kurz bei den Salzburgern bleiben und bei ihm?
Ja, ähnlich. Ich glaube, es war schon länger klar, dass er irgendwann die Nummer 1 werden kann und auch werden soll. Er hat es nachgewiesen. Ist natürlich dann auch ein Spieler, der Transfererlöse bringen kann. Allein schon aufgrund des Alters, anders als bei Alexander Schlager. Also es ist sicher eine Win-Win und dann vielleicht nicht Lose-Situation. Win für Schlager, weil er in eine große Liga gehen kann. Win für Bremen, weil Bremen einen sehr guten Keeper bekommt. Und nicht Lose für Salzburg. Sie verlieren natürlich den Nationaltorwart, darf man nicht vergessen. Trotzdem waren sie darauf vorbereitet. Also würde ich sagen, ein Transfer, der schon für alle Seiten Sinn ergibt.
Trotzdem steckt in so einem Transfer vielleicht auch ein bisschen Risiko, weil Alexander Schlager, und das hat er gerade eben auch zu uns gesagt im Podcast, noch nicht weiß, wie es ausschaut um die Nummer 1. Karl-Heinz ist ja auch noch dort, von Arsenal gekommen jetzt fix. Wie siehst du, wie groß siehst du das Risiko?
Ja, natürlich ist immer Risiko da, wenn man in einen offenen Konkurrenzkampf geht. Ich denke aber, den großen Vorteil, was Alexander Schlager hat, ist einfach die Erfahrung, die internationale Erfahrung, auch die Erfahrung im Nationalteam. Karl-Heinz hat letzte Saison bei Bremen einige wenige Einsätze gehabt, hat aber da sehr, sehr gut performt und ist auch mit Vorschusslorbeeren jetzt wieder zu Bremen zurückgekehrt mit der Ansage, dass er die klare Nummer 1 ist. Deswegen war es dann für mich doch etwas überraschend, dass mit Alexander Schlager da eigentlich ein verhältnismäßig sehr großer Name noch dazugenommen wurde. Also es wird sehr, sehr, sehr spannend werden, wer sich da durchsetzen wird.
Der Stammkeeper ist ja gegangen, Backhaus zu Freiburg. David, wie siehst du die Kräfteverhältnisse? Karl-Heinz ist ja auch eher ein junger Keeper, 24 Jahre alt, Schlager dann doch mehr Erfahrung als er. Jetzt wissen wir, für einen Torhüter, wenn der die Nummer 2 ist, ist es anders als bei allen anderen Positionen nicht so, dass man oft eingewechselt wird oder sehr viel Spielzeit bekommt. Gerade als Nationalteam-Torhüter möchte man diese Spielzeit natürlich haben. Glaubst du, dass Alexander Schlager sich da durchsetzen wird?
Ich traue es ihm zu. Also ob es wird, das wird man sehen. Ja, das wird es jetzt die kommenden Wochen geben in der Vorbereitung, die ersten Spiele. Und natürlich weiß auch jeder der beiden, wenn er sich Fehler leistet, dann steht der andere in den Startlöchern. Deswegen ist natürlich ein gewisses Risiko in diesem Transfer für Alexander Schlager gegeben. Die Bremer Verantwortlichen sprechen ja von einem starken Tormann-Team. Also es gibt ja schon Modelle, wo beide Keeper auf ihre Einsatzzeiten kommen. Aber das ist jetzt nicht das, was ein Einser-Keeper will. Ja. Das ist auch logisch. Ich sage mal, die Fallhöhe für Schlager ist größer, weil er Nationaltormann ist, weil er Spielzeit braucht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber was für ihn spricht, ist das, was wir auch mit ihm thematisiert haben. Er hat keine Angst. Also er steht dafür, finde ich, dass er, egal gegen wen er fängt, einfach seine Leistung abrufen kann. Und das ist in dieser Konstellation schon ein großer Vorteil.
Und Erik, wie du gerade gesagt hast, wusste auch, dass Salzburg was verändern möchte. Also war es für ihn wahrscheinlich auch der richtige Schritt, da jetzt eben in eine Top-5-Liga zu wechseln. Was er auch angesprochen hat, war, dass es für ihn natürlich bitter ist, jetzt aus Salzburg wegzugehen, nachdem er nach der erfolgreichen Zeit eigentlich zu Salzburg gekommen ist. Wie siehst du die aktuellen Transfertätigkeiten von Markus Mann? Wo siehst du Salzburg vielleicht auch in der kommenden Saison?
Wenn man jetzt im Vergleich herholt zu den anderen Teams in der Bundesliga, glaube ich, dass Salzburg am Transfermarkt schon am aktivsten war, was die Zugänge betrifft. Also da sind mit Haris Tabakovic, glaube ich, ist seit langem mal wieder ein Stürmer in der österreichischen Bundesliga, der was 20 Tore garantieren kann. Wenn ich jetzt auf die letzten Jahre blicke, waren die Torschützenkönige immer bei 14, 15 Toren. Also ich glaube, da ist Haris Tabakovic schon einer, der 20 Tore garantieren kann, auch wenn man auf das letzte Jahr die letzte Saison bei Gladbach blickt. Zudem mit Abu Berry von der Austria, ein Mittelfeldspieler, der die Liga kennt, der seine Qualitäten in Österreich schon bewiesen hat. Zudem ein Routinier mit dem Schmied von Basel. Also es waren schon sehr, sehr smarte Moves, was bis jetzt von Salzburg gemacht wurden. Wichtig, glaube ich, wird sein, dass einfach auf Abgangsseite noch einiges passiert, weil der Kader sehr, sehr groß ist momentan.
Wie siehst du die Zugänge, vor allem was die Offensive betrifft? Tore waren ja so ein bisschen das Thema bei Salzburg in den letzten Saisons.
Ja, es gab viele Themen. Ich bin sehr gespannt, wie sie ihre Spielweise interpretieren, also wie sehr man daran festhalten will, diesen Red Bull-Stil fortzusetzen. Davon hat man sich in den vergangenen Jahren, ob gewollt oder nicht, immer mehr abgewendet. Und ein Thema, das für mich schon auch augenscheinlich ist, wer übernimmt Führung in der Mannschaft? Das eine ist ja die Qualität der Spieler, die du dazu holst. Das andere ist, wer übernimmt Führung? Schlager ist weg, Bidstrup ist weg. nicht so einfach. Und diese Führungsperson, die dann auch den Club nach außen vertritt, die auch den Kontakt zu den Fans hat, das ist in Salzburg ein sehr wichtiger Punkt, Identifikation. Diese Verantwortung muss noch verteilt werden und da müssen Spieler hineinwachsen. Oder es kommt noch jemand, der das von außen sofort übernehmen kann, ist aber nicht einfach, so einen Spieler zu finden. Also das ist für mich noch eine offene Frage und da bin ich sehr gespannt.
Ja, das ist, entschuldige, dass ich da reingritsche, aber das ist sehr, sehr spannend, weil, was der David sagt, weil ja mit Mats Bidstrup eine Identifikationsfigur weggegangen ist, Moritz Kergert könnte den Verein auch noch verlassen. Also da sind schon einige Ankerspieler, die was wegfallen können und da glaube ich, ist enorm wichtig, dass Salzburg da eine stabile Achse in den nächsten oder in den kommenden Jahren definiert, weil, das wollte ich vorher noch ergänzen, John Melberg ist, glaube ich, also ein Name, der jetzt dazukommt, ist fast wie ein Neuzugang aus einer langen Verletzungspause. Der, glaube ich, könnte gesetzt sein in der Innenverteidigung, ist auch ein junger Spieler. Also es wird für Salzburg und für den Erfolg wichtig sein, dass man so eine stabile Achse wieder formt.
Absolut. Und Erik, wir sind ja sehr froh, dass wir dich haben. Du bist in engen Austausch mit allen Vereinen, unter anderem auch mit Markus Mann. Wie schätzt du seine Arbeit generell ein, seit er bei Salzburg ist? Hast du das Gefühl, dass er etwas bewegt?
Habe ich schon das Gefühl, ich glaube, es ist, wäre zuvor schwer gewesen, ein Urteil zu ziehen. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich erst in einem Jahr machen. Aber ich glaube, man sieht punktuell jetzt schon in der Transferphase, was möglich ist mit seinem Netzwerk. Ich glaube, die Transfers, die bis jetzt getätigt wurden, haben eine klare Handschrift von Markus Mann. Und ich schätze die bisherigen Tätigkeiten auf dem Transfermarkt sehr, ja.
Sehr spannend, wir freuen uns. Bundesliga geht ja zum Glück bald wieder los. Haben wir jetzt einen kleinen Abstecher gemacht in die österreichische Bundesliga und wollen jetzt wieder zurück zu dem Thema kommen, das uns in Österreich und generell auf der ganzen Welt heute natürlich beschäftigt. Nämlich morgen das WM-Finale. Ich sage jetzt mal nicht heute das Spiel um Platz 3. Bleiben wir mal zuerst beim WM-Finale. Für mich ist es unfassbar, wie schnell die Zeit jetzt schon wieder vergangen ist. Also ich bin das letzte Mal hier gesessen, durfte schon einige Male das WM-Spezial hier auch moderieren und erinnere mich zurück, das letzte Mal, als ich hier gesessen bin, bin ich noch jeden Tag irgendwie so um 5 aufgestanden und habe dann noch die restlichen Spiele geschaut. Jetzt sind wir schon wieder angekommen am Ende dieser Weltmeisterschaft. David, wie hast du die Weltmeisterschaft bis hierher empfunden, mitverfolgt, hat es dich in eine Euphorie versetzt? Wie ging es dir dabei?
Ich glaube, es ist bislang das Turnier, das einfach die größte Themenvielfalt mit sich bringt, und zwar in alle Richtungen. Also allein schon auf der politischen Ebene. Ich glaube, wenn wir damit jetzt beginnen, dann sitzen wir morgen beim Anpfiff zum Finale noch hier. Sehr viele Themen drum, man muss das wahrscheinlich trennen. Man muss sich damit beschäftigen, was außen herum los war, was die Organisation betrifft. Und dann muss man den Fußball sehen und das ist für mich das Wichtigste, weil viele ja das gesamte Turnier recht negativ bewerten. Ich sehe gern den Fußball und was da zu beobachten war, ist eigentlich aus meiner Sicht sehr positiv. Man hat kritisiert, dass die Teilnehmeranzahl erhöht wurde und dann siehst du die Überraschungen und die Geschichten, die daraus entstehen, wie beispielsweise Kap Verde, großartig. Dann siehst du auch jetzt die Geschichte von Spanien, ist ja speziell. Also eine Mannschaft, die so sehr vom Kollektiv lebt, wo du siehst, was Fußballkultur und Identität bedeutet, wo jeder Spieler von der Kindheit an lernt, so zu spielen. Und wirklich eine Mannschaft, relativ unabhängig von Einzelspielern, auch wenn die alle natürlich Weltklasse sind, aber als Mannschaft so funktionieren, wieder ins Finale kommen, über die Messi-Geschichte mit Argentinien müssen wir nicht lange diskutieren. Die Norweger mit ihrem sensationellen Jubel, auch Enttäuschungen wie bei jedem Turnier, Brasilianer, die Deutschen, sehr viele Themen wie immer. Also ich glaube, man muss es echt trennen und wenn ich den Fußball sehe, dann ist es wie immer sehr, sehr spannend zuzusehen und wirklich auch mit tollen Geschichten versehen.
Absolut. Ich habe es auch sehr gerne verfolgt. Alle Geschichten, die da rundherum passiert sind, du hast jetzt einige genannt. Wie ist es dir dabei gegangen, Erik?
Ich glaube, der David hat schon einige wichtige Aspekte gesagt. Also es, für mich waren schon einige ernüchternde Themen dabei, was die WM betreffen, wenn ich jetzt nur Ticketpreise etc. anspreche, weil Fußball sollte für jedermann sein, leicht zugänglich sein. Also es hat schon ein paar Dämpfer gegeben, aber wenn ich es nur aufs Sportliche reduziere, glaube ich, ist ein Turnier der Topstars gewesen bis dato. gibt ja noch einige, die eingreifen. Also man hätte sich wahrscheinlich nicht besser ausmalen können, was das Sportliche betrifft mit Messi. Ganz eine besondere Geschichte, weil, glaube ich, nicht jeder erwartet hätte, dass er mit in dem Alter noch so performt. Also da hat er sein Alleinstellungsmerkmal, würde ich schon fast sagen, nochmal doppelt unterstrichen. Es hat einfach, wie gesagt, viele Superstars gegeben, die was top performt haben. Und ich glaube, das Finale Spanien gegen Argentinien ist das die Superlative, auf die wir uns alle freuen können.
Absolut, das wird ein Highlight. Und was ja ganz oft auch mitgenommen wurde, dieses oder beziehungsweise gezeigt wurde in den Medien, wir brauchen das hier, glaube ich, gar nicht einblenden, ist dieses Bild, wo Messi Lamine Yamal badet. Ich dachte ja wirklich zuerst, das ist ein KI-Bild. Ist es ja offenbar nicht. David, ist es für dich logisch, dass diese beiden, also Spanien hast du ja gerade gesagt, ist eher doch ein Team, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwarten hätte, wo es viele vielleicht auch nicht erwartet haben. Aber ist es für dich logisch, nach dem, was du gesehen hast, dass diese beiden Mannschaften jetzt im Finale stehen?
Ich glaube, eine Logik gibt es in einem Turnier und im Fußball nie. Aber es waren schon beide für mich im Kreis der Favoriten. Bei den Argentinien hatte ich ein bisschen Bedenken. Wenn man sich jetzt den Kader anschaut, da gab es nicht viele Veränderungen im Vergleich zur vergangenen WM, zur Titel-WM in Katar. Die Mannschaft ist relativ alt. Betrifft jetzt nicht nur Messi, betrifft auch andere Spieler. Das überrascht mich noch mehr als die Spanier, ehrlicherweise. Viele haben ja Frankreich als Top-Favoriten gesehen, wenn man sich das individuell vor Augen führt. Natürlich waren sie Teil des Kreises, aber man sieht auch, dass die Spanier viel mehr aus einem Guss spielen und dass es viel mehr aus einer Philosophie entsteht, wie sie Fußball spielen wollen. Und die Franzosen waren halt schon sehr abhängig von einzelnen Spielern. Das kann dir ein Turnier auch gewinnen, keine Frage. Aber deswegen war auch für mich vor Frankreich-Spanien die Favoritenrolle überhaupt nicht verteilt. Es war für mich völlig offen, wer da weiterkommt. Und im Endeffekt hat sich halt das bessere Kollektiv durchgesetzt. Ich finde auch zu Recht. Und wenn man dann wieder sieht, wie die Argentinier jetzt gegen England gespielt haben. Also das Spiel war ja unfassbar. Alexander Schlager hat das gefreut. Und ich muss ehrlich sagen, mir war es natürlich egal, wer weiterkommt, weil beide Mannschaften total was für sich haben, genauso die Engländer. Aber wie das Spiel verlaufen ist, wie die Engländer defensiver und passiver geworden sind und die Argentinier dann, obwohl sie davor schon Verlängerungen gespielt haben, hohe Belastung hatten, noch nachgelegt haben, auch mit alten Spielern Druck ausgeübt haben, das war schon sensationell. Und ich glaube, jeder neutrale Fan auf der Welt hat sich irgendwie gefreut mit den Argentiniern, dass sie das wieder geschafft haben, wieder ein Spiel zu drehen, wieder hinten raus mit dieser Leidenschaft. Ja, und diese Leidenschaft, ja, und das ist dann Fußball und das meine ich. Am Ende gewinnt der Fußball. Und das hat man bei Argentinien gegen England, finde ich, am allerbesten gesehen. Die Leidenschaft, der Einsatz, allein schon bei der Hymne, wie die Argentiner gesungen haben. Und genauso haben sie gespielt. Und deswegen finde ich beide im Finale total vertretbar.
Ja, Argentinien. Ja, bitte, Eric.
Und ich glaube auch, dass genau das Vorteil von Argentinien sein kann, diese Homogenität im Kader. Auch wenn es der David jetzt gesagt hat, es sind einige ältere Spieler dabei, speziell in der Innenverteidigung. Aber diese Mannschaft kennt sich schon seit 4 bis 6 Jahren fast in- und auswendig. Also ich glaube, es sind über 10 Spieler dabei, die was jetzt den 4. Titel mit Argentinien gewinnen können. Also ich glaube, diese Homogenität kann schon nochmal ein Trumpf werden im Finale.
Den Weltmeistertitel zu verteidigen ist übrigens erst 2 Teams gelungen. Brasilien einmal 1958 und 1962 und Italien 1934. Das war erst die zweite WM und dann 1938. Das heißt, Eric, habe ich richtig verstanden, für dich hat Argentinien einen leichten Vorteil morgen im Finale?
Einen Vorteil haben es keinen, aber ich sage, die Homogenität könnte möglicherweise für Argentinien sprechen. Man hat jetzt in den bisherigen K.O.-Duellen gesehen, also diese Steh-auf-Mentalität, was Argentinien hat, auch bei Rückstand, das ist schon enorm. Also das kann auch in einem Finale nochmal eine gehörige Rolle spielen. Jetzt dann Favoriten auszuwählen vor dem Finale ist wirklich, wirklich sehr schwierig. Ich glaube schon, dass Spanien spielerisch über Argentinien steht, aber es wird dann spannend zu sehen sein, was sie durchsetzt, die individuelle Qualität oder das Kollektiv.
Ich finde es total spannend, dass du die Homogenität eher mit den Argentinern verbindest. Ich habe es mir eher gedanklich mit den Spaniern verbunden. Wenn du dir die Mannschaft anschaust von 2010 Südafrika, WM-Titel Spanien, 2 sehr große Blöcke von Barcelona und von Real Madrid, von Barca noch mehr, also sehr dominante Clubs in diesem Fall und sehr zusammengeschweißte Mannschaftsteile. Also diese Blockbildung hatten wir bei anderen Nationen auch immer wieder als Thema. Jetzt total verschiedene Spielkulturen, verschiedene Clubs. Du hast die baskischen Galionsfiguren mit Unai Simon im Tor, mit Oyarzabal vorne. Du hast die Premier League Akteure, Rodri mit Merino, der dann kommt, wenn es eng wird, mit Pedro Porro, der auch schon seine Tore gemacht hat als Außenverteidiger. Dann hast du Routiniers wie Laporte, genauso wie die jungen Spieler wie Kubasi innen und Lamine Yamal vorne. Also ich finde diese Mischung ja total interessant. Und das meine ich eben mit spanischer Fußballidentität, weil du lauter Spieler aus verschiedenen Altersgruppen von unterschiedlichen Clubs mit unterschiedlichen Spielweisen und es funktioniert. Und das ist, finde ich, schon beeindruckend.
Ja, absolut. Worauf wird es eurer Meinung nach, ich weiß, dass ihr beide auch Taktikfans seid, die sich da auch ein bisschen damit auseinandersetzen, worauf wird es spielerisch eurer Meinung nach ankommen, Erik, wenn ich da bei dir beginnen darf?
Also ich glaube, das Naheliegendste, was ist, ist, dass Argentinien die Gegentore abstellt. Ich glaube, das wird der wichtigste Punkt sein, was das Finale betrifft, weil ich glaube, dass Spanien schon die Kontrolle über das Spiel haben wird. Da muss Argentinien schon gefestigt sein hinten und auch besser agieren wie in den vorigen K.O.-Phasen. Und wenn sie länger quasi hinten die Null halten können, man hat vorne ja gesehen, was mit dem kleinen Flo möglich ist. Ich glaube, das wird der springende Punkt meiner Meinung nach sein.
Defensive wird wahrscheinlich auch ein großes Thema werden, oder?
Ja, das ist ein Thema, das hat mich echt wahnsinnig aufgeregt, wie viele Leute die Spanier auf die gute Defensive reduziert haben. Sie haben ja kaum klassische Phasen, wo sie verteidigen, wo sie hinten drin stehen. Ja, sie sind einfach extrem aktiv, extrem gut organisiert, mit und ohne Ball. Es ist ein ganzheitliches System. Das heißt, ja, sie haben wenig Gegentore kassiert, nur das eine gegen Belgien, das ist schon klar. Aber die Defensive an sich ist ja nicht der Kern des Ganzen, sondern die Spielkontrolle, die die Spanier haben. Und genau darum wird es gehen. Wie sehr können sie das Finale kontrollieren und wie wild, wie chaotisch können es die Argentinier machen? Auch mit Dialogen, mit Zweikampfverhalten. Gegen die Engländer haben sie es schon geschafft, dass sie den Gegner aus dem Konzept bringen. Und dann werden sie schauen, dass sie Messi halt wieder freispielen, damit er seine Situationen hat. Also ich glaube, Kontrolle gegen Chaos ist so ein bisschen das Thema. Bei Argentinien natürlich, wenn sie hinten nicht dicht machen können, dann wird es schwierig. Also man kann sich auch nicht immer darauf verlassen, dass man das Spiel dann hinten raus dreht. Aber ich finde auch sehr unterschiedliche Spielphilosophien. Die Argentinier sehr eigenverantwortlich, sehr viele Stars und Routiniers, die lang dabei sind. Ein Scaloni, der dann auch niemandem sagt, was er machen soll, der weiß ganz genau, auch nicht nur Messi, auch einem Paredes, einem Otamendi, wer auch immer dann spielt, muss ich nicht erklären, wohin er laufen soll. Das wissen die selber. Und bei den Spaniern einfach diese verinnerlichte Systematik, wo auch jeder sehr diszipliniert mitarbeitet, sogar Lamine Yamal, der Zweikämpfe in der Defensive führen muss. Ja, sehr interessant, einfach zwei sehr unterschiedliche Spielweisen. Und ja, aber genau alles, was wir jetzt besprechen, macht das Spiel auch wiederum so offen.
Und wird das Spiel auch ausmachen. Du hast es auch gerade angesprochen, was so spannend ja auch bei dem Halbfinale zwar Argentinien gegen England war, diese Hitzigkeit und wie dieses Duell einfach zum Zuschauen so unfassbar spannend war, so großartiges Spiel. Wird das ähnlich, glaubt ihr, sein, jetzt in dem Spiel, auch was die Emotionalität und eben vielleicht auch, wie gesagt, weil Argentinien da halt viel Chaos reinbringen kann, wird, wie seht ihr das, Erik?
Ich glaube, es ist ein Teil des Spiels von Argentinien ist dieses Chaos und auch diese Aggressivität vielleicht, weil sie ja von den Spielertypen her genau die richtigen Personalien drinnen haben mit einem Cuti Romero, mit einem Lucho Martinez. Die sind halt einfach Heißsporne und auch Rodrigo de Paul, Paredes, die definieren sie ja über Zweikampfhärte. Das gehört einfach zu dem argentinischen Spiel dazu. Und ich glaube, das wird auch im Finale nicht anders sein, weil es auch eine legitime Art des Siegens ist oder ja.
Ich glaube nur, dass es der Schiedsrichter, in dem Fall Slavko Vincic, früh unterbinden wird. Bei Argentinien, England gab es die gelben Karten relativ spät. Mir hat es eigentlich gefallen, weil der Schiedsrichter ja nicht das Risiko nehmen will, dass er dann recht früh jemanden vielleicht auch mit Gelb-Rot rausschicken muss in so einem wichtigen Spiel. Slavko Vincic ist trotzdem einer, der der Regellinie sehr treu bleibt und darauf wahrscheinlich weniger schauen wird. Also ich glaube, es wird nicht so lange dauern, bis gelbe Karten kommen, sollte es so laufen wie Argentinien-England. Und das wird dem Ganzen dann vielleicht auch ein bisschen die Dynamik nehmen. Also so wie ich den Schiedsrichter kenne und seine Linie, hilft es vielleicht eher den Spaniern, die versuchen, das Spiel ruhig und kontrolliert anzugehen. Es war auch keine Garantie, aber ich glaube, der Schiedsrichterfaktor ist jetzt auch nicht ganz irrelevant.
War ja schön der Moment jetzt, als er auch ausgewählt wurde. Freudentränen bei Slavko Vincic hat unter anderem das Champions-League-Finale 2024 zwischen Real Madrid und Dortmund gepfiffen. Drei Partien jetzt eben bei der Weltmeisterschaft. Brasilien gegen Marokko, Algerien gegen Jordanien in unserer Gruppe und Mexiko gegen Ecuador. Sind da so gespannt, wie er dieses Spiel dann führen wird. Ganz kurz noch zu Messi. Der Überstar bei den Argentiniern. Wir haben jetzt auch gesehen, die Jubelbilder in Argentinien. Dort ist das fast schon mehr als eine Religion, dieser Sport. Und auch Messi eben spielt gegen sein zweites Heimatland da jetzt. Was glaubt ihr, wird das für ihn, wird das jetzt ein Endspiel oder ist das dann vielleicht doch nochmal so, dass er für eine Überraschung gut ist? Ich glaube, die nächste Weltmeisterschaft ist ja dann Argentinien auch dabei, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Mit einem Spiel, ja.
Mit einem Spiel, ja. Spiel, ja. Mit dem ersten, ja.
Sagst du, wechseln wird er nicht?
Ich glaube, das könnte der krönende Abschluss werden jetzt von einer unfassbaren Karriere. Also das jetzt noch weiterzuführen, was soll er noch erreichen? Also ich glaube, das ist jetzt die perfekte Bühne, um einen Strich drunter zu machen. Es hat ja auch schon das letzte Spiel in oder auf argentinischem Boden gegeben. Da ist ja schon durchgesickert, dass das quasi das letzte Spiel für ihn in Argentinien war und das ist jetzt, glaube ich, der perfekte Moment, wo er nochmal eine unfassbare Karriere oder Nationalteam-Karriere seinen Stempel aufdrücken kann und dann.
Ist jetzt schon ein Übermensch, also wir erwarten nicht, dass er noch übermenschlicher wird und das noch weiterführt.
Ja, vor allem dachte man ja schon nach Katar, welcher Moment könnte besser sein und dann hat er weitergespielt, auch weil ihn Scaloni darum gebeten hat, weil er den Wert einfach immer noch gesehen hat, auch 4 Jahre später, das ist ja unglaublich und ich meine, gab ja die Laufwerte zwischen 6 und 7 Kilometer, da gab es schon Goalies, die mehr hatten. Er spaziert ja mehr, aber er wählt sich die Momente aus, das kannst du nicht ersetzen, aber irgendwann kann es die Mannschaft dann vielleicht auch nicht mehr kompensieren. Also ich habe auch Zweifel daran, dass das in 4 Jahren weiterhin so funktioniert. Im Übrigen auch für Scaloni spezielles Spiel, hat lang bei Deportivo La Coruña gespielt in Spanien, unter anderem auch ausgebildet von Luis de la Fuente in der Lizenz, spanische Ehefrau, also spezielles Spiel, kulturell und sprachlich sowieso. Ja, ich glaube auch, es geht in Argentinien darum, das große Monument für Messi nochmal größer zu machen.
Das wird ein großartiges Duell, ich freue mich schon sehr drauf. Erik, wolltest du was sagen?
Ergänzungen dazu noch, also weil du es gesagt hast, Schmankerl vielleicht, nur die Zeit hat getitelt, der gefährlichste Spaziergänger der Welt, das ist glaube ich ganz...
Fand ich auch einen Titel, ja.
Und weil du es angesprochen hast, Lionel Scaloni, egal was im Finale passiert, ich glaube emotional wird ihn nichts erschüttern, weil wenn man seinen stoischen Blick bei der WM 2022 gesehen hat, egal was im Finale passiert, er bleibt ruhig. Also das ist für mich faszinierend, wie ein Mensch so ruhig bleiben kann und trotzdem so emotional sein kann.
Genau, das hat es gebraucht für diese Mannschaft, oder? Wo die Spieler selbst so emotional sind und genau wissen, was sie tun. Einen von außen, der mit Ruhe einwirkt, der, finde ich, ein bisschen agiert wie der große Bruder, wenn drüben Luis de la Fuente die Vaterfigur ist, der ja schon viele Spieler auch in den U-Nationalteams trainiert hat, also die Spieler ja seit Jahren kennt. Auch ein Grund, warum es so funktioniert bei den Spaniern übrigens. Also auch diese beiden Charaktere, irgendwie faszinierend in diesem Duell, ja.
Bin schon gespannt, also wir erinnern uns zurück, 2022, dieses Finale gegen Frankreich von Argentinien war unfassbar. Ich bin gespannt, ob das Spiel das morgen toppen kann. Ganz kurz, heute Abend das Spiel um Platz 3, werdet ihr das schauen? Oder haltet ihr es wie viele andere und sagt, nein, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr geben, David?
Ja, natürlich, man schaut sich es schon an, bin auch gespannt, wie die beiden Trainer aufstellen. Es ist ja schon auch so, also das Spiel will keiner haben, das ist klar, es geht trotzdem um sehr viel Geld, darf man auch nicht vergessen. Wiederum geht es für die Spieler darum, möglichst früh frisch zu sein für die kommende Saison mit ihren Clubs. Ob du jetzt WM-Dritter oder Vierter wirst, das wird sich keiner von diesen Stars an die Fahnen heften. Also bin sehr gespannt, wie es die Trainer dann auch managen und mit welcher Energie das Spiel geführt wird, weil die Enttäuschung sitzt ja beiden trotzdem noch in den Knochen.
Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Also mit was für einer Einstellung gehst du auf so einen Platz, wenn du eigentlich beide Mannschaften gerade mit so einer großen Enttäuschung umgehen mussten?
Ja, ich glaube, also wie es David schon gesagt hat, ich glaube, ich gehe mit mehr Vorfreude in das Spiel heute Abend wie die Akteure am Platz. Aber es geht ja trotzdem, glaube ich, noch zumindest für Kylian Mbappé, Harry Kane, also Galionsfiguren der diversen Länder um individuelle Auszeichnungen. Also es geht nur um die Torschützenkrone. Harry Kane und Mbappé wollen sie das wahrscheinlich nicht nehmen lassen, dass zumindest der Titel oder dass zumindest diesen Titel in den Händen haben. Vielleicht steht das dann über dem ganzen Spiel. das individuelle Duell zwischen Harry Kane und Kylian Mbappé, was ja auch nicht so schlecht ist.
Absolut. Mbappé aktuell mit 8 Toren, genauso wie Messi, dann Haaland mit 7. Der kann nicht mehr eingreifen. Bellingham mit 6 und Kane mit 6. Also sind gespannt, wie dieses Spiel sich heute Abend dann entwickeln wird. Zum Schluss noch ganz kurz zu diesem großen Spektakel. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Dieses WM-Finale wird ja riesengroß mit einer unfassbaren Halftime-Show, die größer wird als der Super Bowl. Ist ja jetzt etwas, was man im Fußball nicht unbedingt so kennt. Champions League-Finale wird das auch schon so gehandhabt, aber dass es eine Halftime-Show gibt, in der Madonna, Shakira, Justin Bieber und so weiter und so fort auftreten, gibt es normalerweise nicht. Wie findet ihr das, David? Ich beginne bei dir.
Für meinen Seelenfrieden als Fußballfan brauche ich es nicht. Ich glaube, man hat sich das natürlich eingekauft, nicht nur durch die Entwicklung unserer Zeit, dass alles halt noch mehr in Richtung Entertainment geht und noch mehr rumherum gebastelt wird, das ist ja klar, aber schon allein dadurch, dass es in den USA stattfindet. Und wenn du ein Sportereignis in den USA ausrichtest, dann darfst du dich über solche Ideen nicht wundern. Das ist logisch. Interessant ist natürlich, dass ein Fußballspiel grundsätzlich eine 15-minütige Halbzeit hat. Und das wird sich nicht ausgehen. Es gab schon Fälle, wo das überschritten wurde, bei der Club-WM, bei der Copa America. Widerspricht aber den Grundsatzregeln des Fußballs. Und das ist dann wieder der Eingriff von außen, wie bei Following Balogun mit der roten Karte. Also, und das sind genau die kritischen Themen. Auch als Spieler stelle ich es mir jetzt nicht so toll vor, wenn ich da eine halbe Stunde warten muss, bis Justin Bieber fertig gesungen hat. Also ich würde dann lieber auf den Platz zurückgehen. Also kann man, finde ich, von beiden Seiten sehen. Ich glaube, die meisten Fußballfans brauchen das eher nicht.
Ja, genau. Was tut es nämlich mit einer Mannschaft, wenn sie dann eben länger in der Kabine bleiben muss? Also es wird ja da eben schon darüber gesprochen, dass es eben vielleicht bis zu 25 Minuten sein werden. Was macht das dann mit einer Mannschaft, glaubst du, Erik?
Ja, also grundsätzlich möchte ich da auch nochmal einhaken. Es hat ja, glaube ich, eine Meldung gegeben, dass ein Teil der Erlöse dann an karitative Organisationen gespendet wird. Wenn das wirklich so der Fall ist, dann kann ich es befürworten. Persönlich befürworte ich es eigentlich nicht. Ich kürze das Ganze oder deine Frage ganz kurz ab. Ich habe heute ein Interview geführt mit einem Sportmediziner vom SK Rapid, mit dem Dr. Lukas Brandner, genau zu dem Thema, dass die Halbzeitpause eben bei 25 Minuten mit einem Pi mal Daumen berechnet wird. Das wird dann eh später auf unserer Homepage erscheinen. Also der hat da, sieht das sehr, sehr kritisch, auch was das Verletzungsrisiko betrifft. Mehr Details dann von medizinischer Seite auf unserer Homepage.
Sehr spannend. Das war nämlich genau das, was, also freue ich mich, werde ich auf jeden Fall auch lesen, weil das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Du greifst eigentlich wieder in den Sport ein für das Entertainment, für die Show. Prinzipiell freue ich mich darauf, das zu schauen, aber man muss, glaube ich, dann in erster Instanz auch immer auf Fußball schauen. So, wir sind am Ende angelangt unseres Podcasts, meine Damen und Herren. Es war ein wunderbarer Vormittag, den ich mit den beiden Herren und auch Alexander Schlager verbringen durfte. David, ganz kurz zum Abschluss, wo wirst du das WM-Finale konsumieren? Wie wirst du das schauen?
Ich habe es noch nicht entschieden, ehrlicherweise. Also es gibt viele Leute, die es schauen möchten. Muss man schauen, ob man dann die ganzen Freundesgruppen zusammenbringt vielleicht.
Ja, ich veranstalte eine Grillerei. Also.
Das ist schon mal, ein Schritt weiter.
Vielleicht lade ich euch noch ein. Erik, ganz kurz noch zu dir. Wie schaut es bei dir aus? Die heiße Phase gerade bei dir mit Transfers. Freust du dich jetzt auch schon, wenn dann die Bundesliga wieder losgeht?
Enorm. Das ist die schön. Also für mich persönlich ist die Transferphase sowieso die schönste Zeit für Fußballfans. Und es, glaube ich, gibt nichts Besseres, wenn es von Fußball-WM in Fußballsaison übergeht. Also es ist gerade wirklich top. Bin vor dem WM-Finale heute noch beim Testspiel. Rapid gegen HSV, was, glaube ich, auch ein ganz cooles Spiel sein wird. Und ich freue mich, wenn jetzt noch ein bisschen Drive reinkommt in den Transfermarkt und wenn es einiges zu berichten gibt.
Heute um 23 Uhr das Spiel um Platz 3, morgen das Finale und dann gehen wir bald nahtlos in die Bundesliga über und freuen uns sehr darauf. Meine Damen und Herren, es freut uns sehr, dass Sie heute mit dabei waren beim WM-Spezial. Danke noch einmal an euch beide, dass ihr heute mit dabei wart, auch an Alexander Schlager, der hoffentlich aus der Ferne zuschaut und noch einmal dieses Danke hört, dass er sich die Zeit genommen hat. Freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.
Danke, bis bald.
Danke, bis bald.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.